Es war bei einer Truppenparade in der Nähe von Paris, wo das Pferd des berühmten Napoleon einmal scheute. Ein junger Rekrut sah die Gefahr, sprang aus der Reihe, ergriff die Zügel des Pferdes und hielt so den Kaiser vom Sturz ab. Napoleon dankte ihm daraufhin, spontan, mit seiner knappen Art und Weise sagte er: "Ich danke Ihnen, Herr Rittmeister." Der Rekrut lächelte ihn an und fragte zurück: "Von welchem Regiment, Majestät?" Napoleon antwortete: "Von meiner Garde" und ritt weiter zum Ende der Parade. Unverzüglich legte der Rekrut sein Gewehr ab und gesellte sich zu einer Gruppe von Offizieren, die in der Nähe standen und die sich unterhielten. Und einer von ihnen bemerkte das und sagte ärgerlich: "Was will denn dieser freche Kerl hier?" Und der Soldat schaute und sagte: "Dieser freche Kerl ist Garde-Rittmeister." "Sind Sie wahnsinnig? Wer hat das denn gesagt?" entgegnete der Offizier. Und der Soldat sagte ruhig: "Er hat's gesagt." Er zeigte auf den Kaiser und so entschuldigte sich der General: "Verzeihen Sie, Herr Rittmeister, ich hatte keine Ahnung von Ihrer Beförderung." Die Stellung dieses Soldaten war neu. Das, was erstmal nur in Theorie da war, ausgesprochen war, war in der Praxis noch gar nicht erkennbar. Sein Aussehen hat noch nicht sich dem angepasst, wie er als Offizier dann ausgesehen hätte haben müssen. Und in einer ganz ähnlichen Spannung leben Christen. Sie haben bereits in Christus eine neue Stellung und in ihrem Leben aber immer noch Zeichen des alten Lebens, was mehr und mehr angepasst werden soll. In der Bibel finden wir unheimlich viele Aufrufe davon, genau diesen Prozess zu durchleben. Wir können das auch mit Heiligung übertiteln, ihm ähnlicher zu werden, das Alte auszuziehen, das Neue anzuziehen. Das, was lehrmäßig schon klar ist, da ist ein Mensch von Neuem geboren, er ist in Christus, er ist eine neue Kreatur, muss im Leben mehr und mehr sichtbar werden. Es geht um die Veränderung des Lebensstils gemäß der Stellung, die du als Kind Gottes hast. Das, was lehrmäßig gilt, das, was schon innere Realität ist, muss mehr und mehr auch nach außen sichtbar sein, dein Leben bestimmen. Und wir werden heute uns einen Bibeltext anschauen aus Epheser 4, 1-3, wo wir zwei Aspekte eines würdigen Lebenswandels finden. Zwei Aspekte eines würdigen Lebenswandels des Gläubigen, damit Lehre dein Leben formt. Damit Lehre dein Leben formt. Deswegen schlag mit mir zusammen die Bibel auf, lass uns gemeinsam lesen, Epheser 4, die Verse 1-3. "Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens." Das sind Worte des lebendigen Gottes und ich möchte noch einmal beten, bleibt gerne dazu sitzen. Jesus Christus, du Herr und unser Gott, ich danke dir dafür, dass wir hier sein dürfen, dass wir die Bibel, die Schrift haben, um sie zu studieren. Und wir wollen darum beten, Herr, dass Lehre zu unserem Leben wird. Herr, dass das, was wir heute hören, vielleicht auch erkennen, dass es in unserem Leben sichtbar wird, mehr und mehr. Amen. Und so lautet auch der Titel: Lehre muss ins Leben. Lehre muss ins Leben. Und das sind die zwei Aspekte, die wir finden. Zunächst im Vers 1 dieser Aufruf zu einem würdigen Lebenswandel. Und zweitens wird uns noch erklärt, wie das aussieht, die Merkmale eines würdigen Lebenswandels. Es geht um das Leben eines Christen, jemand, der Jesus Christus in sein Leben genommen hat, der an ihn glaubt, mit ihm lebt. Also zwei Aspekte über den würdigen Lebenswandel eines Gläubigen, damit Lehre dein Leben formt. Und dazu schauen wir uns zunächst an, der Aufruf erstens zu einem würdigen Lebenswandel. Und hier sind wir genau in so einer Schlüsselposition in diesem Brief. Hier ändert sich etwas. Der Fokus ändert sich. Paulus geht über von 3 Kapiteln, wo er gelehrt hat über die Gemeinde und das Leben eines Christen, wie es innerlich ist, hin dazu zu verstehen, wie soll das jetzt praktisch gelebt werden. Paulus sagt gewissermaßen Hallo, weil Kapitel 1 bis 3 gelten. Hör gut zu und folge meiner Mahnung, dass sie hineingeht in jede Faser deines Lebens. Der Epheserbrief handelt in den ersten 3 Kapiteln über Gottes Plan von der Gemeinde. Und dann finden wir in den Kapiteln 4 bis 6 die praktischen Auswirkungen des Ganzen. Lehre und Leben. Und hier sind wir genau an dieser Schnittstelle, wo wir übergehen von den ersten zum zweiten Teil, also gewissermaßen Halbzeit dieses Briefes. Und jetzt geht es darum, das ins Leben zu bringen. Ja, wir wechseln von diesen großen Wahrheiten, die Paulus über die Gemeinde verkündigt, über die Herrlichkeiten Gottes, über die Maßstäbe, die er sich erdacht hat, hin zum Leben des Gemeindeglieds. Vom Prinzip zu Praxis, von der Stellung in Christus, die wir haben, hin zum Wandel eines Christen, wie das aussehen soll. Von der Unterweisung hin zu den Anweisungen oder eben von Lehre zum Leben. Und so bildet hier diesen Übergang und in den letzten 3 Kapiteln wird es sehr praktisch. Wir werden sehr viel über diesen erlösten Wandel, diesen Lebenswandel, diesen neuen Lebenswandel lesen. Es geht um einen großen Teil, wie soll sich das in der Gemeinde auswirken? Wie soll sich das im Alltag eines Christen auswirken? Wie soll sich das ganz speziell in den unterschiedlichen Bereichen im Leben eines Christen auswirken, in Ehe und Familie und auf der Arbeit, bis hin zu seinem Leben in bzw. mit dem Bewusstsein der unsichtbaren Welt, der sogenannten Waffenrüstung Gottes. Also zunächst haben wir 3 Kapitel, die voller Segnungen und Privilegien sind, die ein Gotteskind hat, und es folgen 3 Kapitel mit Wahrheiten über das, was das für Auswirkungen in deinem Leben haben muss. Also wir haben ein Lehrgebäude mit einem Dach drauf und nun wollen wir die Räume gestalten. Das ist die Idee, die Paulus hier deutlich macht. Und so schauen wir ganz kurz rein in einige Verse der ersten 3 Kapitel, dass wir sehen, wie Paulus lehrt, was er sagt, was die Gemeinde ist und was du in Christus bist. In Kapitel 1, Vers 3 lesen wir, dass der Vater uns gesegnet hat in Jesus Christus mit jeder geistlichen Segnung. Er hat uns, Vers 4, auserwählt vor Grundlegung der Welt. Vers 5, uns vorherbestimmt. Wir lesen in Vers 7, dass wir in Christus die Erlösung und die Vergebung haben, der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir lesen in Vers 11 davon, dass wir einen Erbteil erlangt haben. Wir lesen in Vers 13 davon, dass du gläubig werden durftest und dass es eine Anzahlung gegeben hat, den Heiligen Geist. Das sind alles Wahrheiten, die gelehrt werden, die wir wissen müssen. Und Paulus macht weiter in Kapitel 2, wo er deutlich macht, hey, du Mensch, du hast gar keine Chance. Gott macht Tote zu seinen Meisterwerken. Das sind die ersten 10 Verse. Er sagt am Anfang, ihr seid tot in euren Vergehungen und Sünden. Und wenn wir einen Toten berühren, dann passiert da nichts. So war dein Leben, wenn du jetzt mit Jesus lebst. So ist dein Leben immer noch, wenn du noch ohne Jesus lebst. Aber Gott hat dafür gesorgt, mit seiner Auferstehungskraft, dass Tote lebendig werden. In Vers 5, er hat das mit derselben Kraft gemacht, wie er Christus lebendig gemacht hat. Kapitel 2, Vers 6, er hat dich mit auferweckt und du wirst mit im Himmel sitzen. Das ist sogar so geschrieben, dass es jetzt schon Realität ist. Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen. Vers 8, er hat dich aus Gnade gerettet. Vers 10, er hat dich zu einem Meisterstück gemacht aus den Werken, zu guten Werken. Der Rest des 2. Kapitels geht darum, dass er zeigt, hey, hier sind die Juden, hier sind die Heiden. Und die gehören jetzt zusammen in eine Gemeinde. Wie ist das möglich? Durch das Blut Christi. Es ist alles gelehrt, alles das, was Realität ist. All das ist die Grundlage dafür, für unser Leben, was in die Praxis sein soll. In Kapitel 3 lesen wir noch von weiteren Privilegien, die du und ich, die wir als Kinder Gottes haben. In Vers 6, schaut mal rein, lesen wir davon. Wir sollen Miterben sein. Mitglieder am gleichen Leib, die Mitteilhaber der Verheißung Christi durch das Evangelium. Das klingt alles sehr theoretisch. Ja, es ist gelehrt. Und Paulus möchte das alles erklären, um deutlich zu machen, hallo, das ist die Grundlage deines Christenlebens. Und jetzt geh los und lebe nach diesen Grundlagen. Lehre muss ins Leben. Deswegen ist dieser Bruch oder ja vielmehr diese Folge, Kapitel 4, Vers 1, hallo, nun aber geh los. Und diese Reihenfolge ist entscheidend. Wir brauchen die lehrmäßige Grundlage, die wir haben. Wir hätten ohne diese Grundlage gar keine Ahnung, wie die Praxis aussehen soll. Wir würden irgendwas tun und mit Glück tun wir das Richtige. Aber wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, dann endet das im Chaos, im falschen Tun. Die Söhne Aarons, die wussten eigentlich, was sie zu tun hatten. Mit dem Feuer in der Stiftshütte. Aber sie haben fremdes Feuer genommen, so wird es betitelt. Und sie mussten sterben. Eigentlich hatten sie in den Gesetzen die lehrmäßige Grundlage da, aber ihre Praxis war trotzdem falsch. Und das ist noch eine andere Gefahr, die wir immer natürlich noch haben. Aber eigentlich wussten sie es. Sie hatten die lehrmäßige Grundlage und wussten, was die Praxis sein sollte, so wie Aaron das immer getan hat. Die Söhne hatten aber fremdes Feuer genommen. Ohne richtige Lehre kannst du keine guten Werke tun. Ohne die Grundlage der Lehre kommen wir nicht dahin, dass wir das tun, was Gott möchte. Ohne rechte Lehre aus der Schrift und dem Verstehen, was die Aussage dessen ist, was Gottes Absicht damit ist, was das Bibelwort bedeutet, kann es kein Leben geben, was Gott gefällt. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Würde es dann nur über unserem Leben heißen. Woher wollen wir wissen, wie Gott sich Familie vorstellt? Woher sollen wir wissen, wie Gott sich Gemeinde vorstellt? Woher sollen wir wissen, wie Gott sich die Arbeit vorstellt? Wir müssen nicht hier als Lehrgrundlage finden. Die Reihenfolge ist entscheidend. Die Lehre bildet die Grundlage. Sie führt ins Leben. Und wenn das nicht ist, dann haben wir Schieflage. Die Wahrheit, die bestreiten wir vielleicht nicht. Irgendwo haben wir sie schon mal gehört, wir kennen das alles. Aber wenn wir, und das ist die Gefahr, andere Leitlinien oder andere Maßstäbe heranziehen als die Schrift, dann wird die Praxis schiefgehen. Wenn wir Gemeindebaukonzepte haben, die nicht auf der Bibel fußen, sondern pragmatisch Managementkonzepte haben oder Unterhaltungsprogramme haben, dann haben wir nicht das, was Gott sich vorstellt von Gemeinde. Wenn wir Seelsorge praktizieren wollen, die nicht auf der irrtumslosen Schrift beruht, dann kommen wir früher oder später auch in Schieflage, weil die Psychologie auf antigöttlichen Dingen beruht. Wenn wir einen unheiligen Lebensstil im Allgemeinen haben, dann hängt es vielleicht auch damit zusammen, dass wir den Medien mehr vertrauen als der Schrift oder viel mehr uns damit füllen und damit unsere lehrmäßige Grundlage haben. Wir können es auch mit falschen Dingen füllen. Und andersrum haben wir aber auch genau das Problem, wenn wir stehen bleiben bei Kapitel 3, 21 und nicht weiterkommen. Wenn Gott ist Wahrheit und wir hören sie in Predigten, wir lesen vielleicht persönlich für uns die Bibel, wenn das in unseren Köpfen angereichert wird und es geht nicht weiter ins Leben hinein. Wenn wir in der Lehre stecken bleiben, wenn es bloßes Wissen bleibt, wenn wir nicht unser Herz verändern lassen wollen. Da ist viel Wissen, aber kein Handeln. Es ist ein hohles, trockenes Gerede, ja vielleicht sogar Streit um tolle, hochgestochene theologische Themen. Aber die Praxis, miteinander umzugehen in diesen Streit mit Liebe, naja gut, steht ja mehr als eindeutig da. Die wird wieder vernachlässigt. Wir treten die Wahrheit, die wir eigentlich kennen, mit Füßen, wenn wir sie nicht ins Leben bringen. Das ist ähnlich wie mit so einem Wasserhahn und so einem Schlauch. Die müssen fest miteinander verbunden sein, damit das Wasser hindurchgeht und am Ende ankommt, wo die Pflanzen wachsen, da wo Frucht entstehen soll. Wenn die Verbindung von Lehre und Leben nicht da ist, dann kommt das Wasser nicht dort an, dann wird die Frucht nicht entstehen. Wenn der Verschließmechanismus kaputt ist, wenn der Dichtungsring porös ist, dann wird es nicht funktionieren. Und das ist, wenn du die Wahrheit am Sonntag hörst und die Verbindung zum Montag funktioniert nicht. Du sitzt hier und sagst, ja, ich höre mir die Predigten an, ich nicke, ist alles richtig. Ja, wir brauchen die Lehre, wir brauchen das Verständnis der Schrift, was sie bedeutet, weil sie von Gott ist. Aber wenn du hier sitzt und du gehst zur Tür raus und alles ist weg, hat es keinen Sinn, weil das Leben nicht verändert wird. Und deswegen hoffe ich, dass diese Verbindung neu wird, dass nicht wie hier Wasser da rauströpfelt, sondern dass sie heute Morgen auch ganz bewusst angeschaut wird. Dass das, was wir lehrmäßig Woche für Woche hören und wöchentlich in den Gruppen hören, wo wir vielleicht selber lesen, dass es im Leben ankommt. Lass uns nochmal in Vers 1 reinschauen, wo Paulus schreibt, ich ermahne euch nun. Es ist das, was Paulus deutlich macht. Jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Das ist so ein bisschen, wir sind ja hier bei der Halbzeit, das ist so, bei so einem Fußballspiel oder Handballspiel oder wo auch immer, wo die Halbzeit ist und der Trainer sagt, jetzt geht nochmal alles. Jetzt geht es ins Leben, jetzt müsst ihr Vollgas geben. Hier ist Halbzeitansprache von Paulus. Nun ermahne ich euch, wandelt würdig. Dessen, was ihr in den drei Kapiteln gelesen habt, was euch vorgelesen wurde in der Gemeinde damals. Das ist die Grundlage. Und bevor wir da hinkommen, was Paulus sagt, sehen wir nochmal hier kurz diesen Einschub. Er sagt, ich bin der Gefangene im Herrn. Ich, der Gefangene im Herrn. Er sitzt im Gefängnis, wahrscheinlich in Rom, weil er seiner Berufung gefolgt ist. Der Berufung, der Apostel zu sein für die Nationen. Und wenn hier steht im Herrn, dann ist das einerseits der Grund, warum er im Gefängnis sitzt, weil er im Herrn ist. Und andererseits ist es seine Zuversicht. Er ist der Gefangene Christi, er war bereit, sein Leben zu opfern. Wir haben letzte Woche von Jörg noch davon gehört. Dieser Hass der Welt gegenüber Christus, er macht mich halt gegenüber denen, die Christus lieben. Was bist du bereit zu opfern, war die Frage. Paulus saß im Gefängnis. Aber auf der anderen Seite zeigt im Herrn seine Zuversicht. Wenn wir den Parallelbrief Kolosser uns anschauen würden, in Kapitel 3, das ist genau dieser Bruch auch. Und in den ersten Versen lesen wir davon, dass sein Leben verborgen ist in dem Christus. Das ist seine Zuversicht, seine Hoffnung, seine Gewissheit. Er ist in Christus safe, im Herrn. Und Paulus sitzt gefangen, aber seine Einstellung, seine Hingabe, seine Opferbereitschaft, die hat sich nicht geändert. Er lebt da diesen würdigen Lebenswandel nach der Berufung Gottes, weil er weiß, er hat die Kontrolle. Er hat sie nicht verloren. Und das ist es, was er hier noch mit diesem ganz kleinen Einschub deutlich macht. Das Leben mit Christus hat einen Preis. Und die Leser, die das hier lesen, müssen das ab Kapitel 4 wissen. Es hat einen Preis. Hier werden Prioritäten gesetzt. Einer, der gefangen sitzt, der macht sich keine Gedanken um Luxus. Da geht es um das Notwendigste, um das Wichtigste. Und das bringt er in seinen Briefen immer wieder zum Ausdruck. Konkret an die Gemeinde, in ihre Situation hinein. Wenn wir dieses praktische Leben von der Lehre zum Leben leben wollen, dann wird dich das etwas kosten. Bei Paulus ging es um Freiheitentzug. Wenn wir weiterlesen würden, dann werden wir sehen, es wird uns viel kosten. Es wird uns Kosten aufbürden in Sachen Zeit, in Sachen Geld, in Sachen Kraft, auf Dinge zu verzichten. Es kostet Schweiß, es kostet Gedanken zu machen der Veränderung und der Annahme der Veränderung durch den Geist. Es kostet Aufopferung, wenn es um die Gemeinde, um die Familie, um die Arbeit geht. Es kostet etwas. Deine ernst gemeinte Nachfolge Christi wird dich etwas kosten, okay? Und Paulus beginnt diese drei Kapitel mit einem ermahnenden und einem ermunternden Aufruf. Er sagt, ich sitze hier gefangen. Und das Wichtige ist, wandelt würdig. Setzt euer ganzes Leben nach in Christus zu gefallen. Und ich erkläre euch, wie das praktisch aussieht. Gemäß der Stellung, drei Kapitel, die du hast in Christus, was er dir alles geschenkt hat, leg los. Geh mit Christus. Das ist so, wie Prinzen und Prinzessinnen sind. Die haben schon diese Stellung im Königshaus, sie sind schon Prinzen und Prinzessinnen von Geburt an, können da gar nichts für. Und sie müssen lernen, in ihrem Leben sich dieser Stellung anzupassen oder dieses Leben dann auch zu leben. Klappt mal gut, mal weniger gut. Und bei uns ist das nicht anders. Jeder, der von Neuem geboren ist, der die Wiedergeburt erlebt hat, der zu Christus gefunden hat, sich hat retten lassen durch Jesus Christus, der eine neue Kreatur ist, der ist auch Prinz oder Prinzessin des Königs. Und unser Leben muss mehr und mehr dem entsprechen. Die Lehre, die Grundlage, diese Stellung, ich will es nicht Theorie nennen, weil es ist auch etwas sehr wichtig oder das Wichtigste, diese Grundlage, die muss auch im Leben erkennbar werden. Und Paulus sagt, das ist eure Berufung. Wandelt würdig nach der Berufung. Er hat euch diese Segnung gegeben, diese Privilegien gegeben. Er hat euch von Neuem geboren, er hat euch den Geist als Unterpfand, als Anzahlung gegeben. Er hat euch hineingeführt in die Gemeinde. Ihr habt alles, was ihr braucht. Und jetzt lebt euer Leben gemäß dieser Grundlage. Wir wurden zum ewigen Leben berufen. Wir wurden zu einem Glied der weltweiten Gemeinde. Gott hat dich dazu berufen, sein Haus als Stein mitzubauen. So hat er geschrieben in Kapitel 2, 22. Gott hat dich berufen, sein Kind zu sein. Kapitel 1, Vers 5. Paulus sagt, ihr liebe Leser, ihr durftet Christen werden. Ihr seid Gottes Kinder geworden, ihr seid in den Adelstand erhoben. Ihr hättet das nie von euch selber machen können, aber Adelstand verpflichtet. Adel verpflichtet. Deswegen ermahne ich mit allem Nachdruck, lebt auch dementsprechend. Wenn du jetzt hier rumhockst und sagst, alles gut, bisschen müde und verstehe das sonntags morgens und es ist rein raus, das bringt nichts. Das, was die Bibel lehrt, was wir erkennen, was du mitnimmst, das muss ins Leben kommen. Das muss ins Leben kommen. Ein würdiger Lebenswandel, wie Paulus ihn hier beschreibt. Der Alltag eines Christen. Unser Reden, unser Denken, unser Handeln muss durchtränkt sein von dem, was Gottes Wort lehrt. Das praktische Leben muss es zum Ausdruck bringen. Und ich möchte eine Warnung aussprechen. Hier geht es nicht darum, dass du dich irgendwie anders gibst. Ja, wenn man vielleicht nur die letzten drei Kapitel liest und denkst, ja, hört sich super an, ist ein tolles Leben, versuche ich mal. Das ist es nicht, dass wir uns anders geben. Es geht um die Veränderung unseres Inneren, unseres Herzens, durch die Wahrheit, durch die Erkenntnis von Gottes Wort. Dass wenn Gottes Wort uns das lehrt, wir brauchen die ersten drei Kapitel, was es bedeutet, Christ zu sein und was die Gemeinde bedeutet, dann können wir verstehen, was es bedeutet, auch danach zu leben. Es bringt nichts, wenn wir äußerlich irgendwie unser Leben anstreichen. Sondern es muss vom Inneren, vom Herzen herkommen. Die Einstellung, dieser Charakter, er muss sich ändern. Das Geistliche muss im Inneren beginnen. Und es wird nach außen Frucht tragen. Und das war dieser Aufruf, den wir hier in Vers 1 gelesen haben. Wandelt würdig nach dem, was ihr, erste drei Kapitel, zu dem ihr berufen worden seid. In Christus. Zu leben, zu sein, für ihn zu wandeln, in der Gemeinde, für die Gemeinde, für sein Reich. Und jetzt schauen wir uns noch so ein paar Merkmale an. Paulus beginnt ja hier gerade erstmal mit der Praxis. Aber er nennt hier schon die grundlegendsten Merkmale eines würdigen Lebenswandels. Wie das grundlegend aussehen soll, dass er dann immer tiefer noch in die Praxis geht, das schauen wir uns heute natürlich nicht alles an. Aber er beginnt hier mit diesem würdigen Lebenswandel in den Versen 2 und 3. Lass uns nochmal ins Wort gehen. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das ist so eine Fülle von Themen hier, so eine Kombination von den grundlegenden Dingen, wie diese Einheit oder dieser Lebenswandel eines jeden letztlich und damit am Ende auch die Einheit aussehen kann. Wenn wir Vers 2 zunächst anschauen, haben wir hier vier Dinge. Demut, Sanftmut, Langmut und die Liebe. Das sind alles die grundlegenden Tugenden eines Christen, könnte man sagen. Die Demut ist einer der grundlegendsten, die wir überhaupt haben. John Wesley, interessanterweise, hat beobachtet, dass weder Römer noch Griechen ein Wort für Demut hatten. Dieses Konzept von Demut war ihnen so fremd und abstoßend. Sie hatten also kein Wort, das das beschreiben würde. Und man kann fast davon ausgehen, dass dieser Begriff irgendwo durch die Christen, vielleicht durch Paulus selbst, geprägt wurde. Weil bereit zu sein, diesen unteren Weg zu gehen, sich unter den anderen zu beugen, und zwar freiwillig, dieses Denken ist uns heute noch fremd. Wenn wir nicht erneuert werden durch Jesus Christus, ist uns das fremd. Warum sollte ich das tun? Was bringt mir das? Das ist die Frage, die wir überall hören. Was bringt mir das? Demut ist eines der wichtigsten Merkmale eines Christen, der einen Lebenswandel lebt, wie Christus ihn gelebt hat. Demut ist schon wichtig, wenn wir überhaupt zu Gott finden, wenn wir überhaupt in Gottes Reich, wenn wir überhaupt gerettet werden wollen. Jesus sagt, wenn ihr nicht arm im Geist werdet, wenn ihr nicht klein beigebt, wenn ihr nicht anerkennt, ich kann das gar nicht von mir aus. Ich bin unwürdig, ich bin unfähig, zu Gott zu kommen. Wenn wir das nicht verstehen und denken, ja, so ein bisschen schaffe ich ja auch noch. Ich habe heute wieder gespendet, ich habe gestern gute Werke getan, irgendwo muss halt ja reichen. Es gibt kein Christus und. Es gibt kein Christus und. Schon allein die Demut ist an diesem Punkt entscheidend, dass wir sagen, ich kann es gar nicht, Christus muss alles machen. Und wenn für Christen Demut eine der höchsten Tugenden ist, ist sie für die Menschen in dieser Welt so weit weg. Stolz, Hochmut, das Gegenteil, das steht im Vordergrund. Demut ist eigentlich eher eine Schwäche oder eine Unfähigkeit in dieser Welt. Menschen sind stolz auf ihren Job, ihre Kinder, ihre reichen Ziele. Ja, die ganze Gesellschaft ist durchtränkt davon. Man will sich brüsten, man will sich mit den Ellbogen durchsetzen. Die erste Sünde war die des Stolzes. Da war ein Engel, der sehr viel an Position, an Rang hatte. Und er wurde stolz. Satan, der sich stolz über den lebendigen Gott erheben wollte und eine Rebellion begann. In der Folge erhob sich der erste Mensch gegen Gott, als er sich von diesem Satan blenden ließ, von dem Verführer. Und konsequenterweise verfolgt Satan diesen Kurs bis heute. Christen, du und ich, sind genauso versucht, stolz zu werden. Mit Stolz zu kämpfen, unsere Fähigkeiten, unsere erreichten Ziele. Unser sozialer Status, unsere Kraft, unser Bibelwissen, unsere Gaben, alles das, was wir in den Vordergrund drängen können, sind Dinge, wo wir meinen, da können wir uns was drauf einbilden. Nein, das ist nicht Demut. Und die einzige Lösung gegen den Feind ist eine hohe Sicht auf Gott. Wenn wir mehr erkennen gleichzeitig, wer wir sind und wie groß Gott ist. Wenn wir mehr begreifen, wie groß und wie hoch Gott ist, dann können wir gar nicht hoch von uns selber denken. Die ersten Verse in Kapitel 4, die haben mit der Einheit zu tun und es geht um Stolz, es geht um Selbstbetrug. Und das ist einer der schwierigsten Dinge, die eine Gemeinde, eine Einheit zu Fall bringen kann. Stolz meint, man stellt sich besser dar, man hält sich für besser, man weiß besser, ich bin heiliger, toller, besser, ich habe mehr Gaben und so weiter. All das kann zu Spannungen, letztlich zu Streit, zu Spaltungen führen. Wer meint zu stehen, der sieht zu, dass er nicht fällt. Wer meint etwas zu sein, Galater 6, Vers 3, muss aufpassen, dass er sich nicht selber betrügt. Und manchmal kitzelt der Stolz. Und ich habe ein paar Beispiele, alle schon irgendwo mal gehört oder auch selber durchlebt. Die oder der hat mich nicht zu seinem oder ihrem Geburtstag eingeladen. Oh, das kratzt so richtig. Die beachten ja gar nicht, was ich alles für die Gemeinde tue. Du pochst auf dein eigenes Recht und willst es unter allen Umständen durchsetzen. Fehler werden ignoriert oder wegdiskutiert. Ich mache nichts falsch. Das beschreibt mein eigenes Leben. Du bist von deiner Theologie so überzeugt, dass nichts anderes richtig ist. Stolz macht blind für die eigenen Fehler, Leute. Stolz lässt uns keine Korrektur, Ermahnung oder Veränderung annehmen, weil wir meinen, wir sind es, wir können es, wir haben es. Doch Christus ist anders. Christus ist anders. Er war voller Demut. Er ist ein demütiges Vorbild. Wir haben das rund um Weihnachten uns noch angeschaut. Wir kennen das aus Matthäus 11, wo er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Christus hatte alles. Er hatte die perfekte Gemeinschaft. Er hatte alle Privilegien, er hatte alle Rechte im Himmel. Aber er war bereit, alles aufzugeben. Diesen demütigen, diesen unteren Weg zu gehen. Für dich und für mich. Er kam mit dieser Mission zu sagen, ich möchte diesen Weg für dich gehen bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Welchen Grund hätten wir also als Nachfolger dieses Jesus stolz zu sein? Er wusch seinen Jüngern die Füße. Er gab sein Leben für deins. Er ist sanftmütig, von Herzen demütig, indem er sich mit Kranken und Lahmen und Zöllnern und Huren und Menschen wie dich und mich überhaupt auseinandersetzte. Und diesen Weg gegangen ist. Wie kannst du, wie kann ich stolz sein, wenn Christus demütig war? Das passt nicht. Und Paulus sagt, das ist das erste Merkmal, das ist das Grundlegendste gewissermaßen, gepaart mit den anderen zusammen. Wie unser Lebenswandel aussehen soll. Bereit zu sein, den unteren Weg zu gehen. Das zweite ist sehr eng mit ihm verwandt, das ist die Sanftmut. Diese sanfte Gesinnung mit Selbstbeherrschung. Eine unmittelbare Folge auch der Demut, denn ja, stolz kannst du deinem Gegenüber nicht freundlich und sanftmütig begegnen. Das funktioniert nicht, das schließt sich aus. Und oft wird Sanftmut mit Schwäche verwechselt oder mit Zaghaftigkeit, mit Feigheit. Aber das ist nicht die Sanftmut, von der die Bibel spricht. Eine sanftmütige Person steht unter der Kontrolle des Herrn. Man ist sanftmütig, weil man unter Kontrolle des Herrn steht. Deswegen ist es eine Eigenschaft, die sehr positiv ist. Im ruhigen, im sanften, im gesitteten Maße. Das heißt nicht, dass wir, wie heißt das, mucksmäuserisch uns wegducken, sondern dass wir eine Art und Weise haben, die unter der Kontrolle des Herrn steht. Ja, dieses Wort wurde auch gebraucht, wenn wilde Tiere gezähmt wurden. Ein Löwe hat immer noch seine Kraft, ein Pferd hat immer noch seine Schnelligkeit, aber sie stehen unter der Kontrolle des Herrn, der sie sanftmütig festhält. Als Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen wurde, hat Petrus sein Schwert gezogen. Er war sehr brachial. Und Jesus, selbst voller Sanftmut und Demut, sagte, meinst du nicht, dass ich meinen Vater jetzt bitten könnte, mir 12 Legionen Engel zu senden? Er war unter der Kontrolle. Sogar in seiner menschlichen Natur hatte Jesus Zugriff auf das ganze Göttliche. Aber er steht unter dem Gehorsam des Vaters. Sanftmütig, unter der Kontrolle. David hatte die Kraft und das Vermögen, Saul in der Höhle von Engedi zu töten. Aber er war unter der Kontrolle von Gottes Befehl, dass er sich selber deswegen zurückhielt und blieb freundlich, selbst kontrolliert. Und das ist eine Eigenschaft, die sehr, sehr positiv ist. Sanftmut. Sanftmut soll unsere tägliche Kleidung sein, lesen wir im Kolosserbrief, Kapitel 12, 3, Vers 12. Sanftmut soll in unserer Gemeinde allen Menschen bekannt werden. Auch interessant. Philipper 4, Vers 5. Eure Sanftmut soll allen bekannt werden. Das ist eine Eigenschaft, die ruhig gezeigt werden kann. Gezeigt werden muss in unserem Leben, wenn wir sie leben. Und wenn einer von uns einen Fehltritt leistet, sollen wir ihn wieder zurechtbiegen? Genauso nicht. Sondern mit Sanftmut, mit der Kontrolle. Mit der Kontrolle, wo wir alle stehen unter dem Wort Gottes und zu sagen, hey, nimm diesen Weg, das ist der richtige. Christus selber ist sanftmütig und das ist Teil unseres Lebenswandels. Und damit gepaart der dritte Teil, das ist die Langmut. Langmut ist entschlossene Geduld. Es ist eine Eigenschaft von jemandem, der die Macht und die Gelegenheit hätte, sich zu rächen oder zu strafen, so wie David auch. Wir sehen, es hängt oft sehr eng zusammen. Aber der sich zurückhält, um diese Macht zu gebrauchen. Es hat einen langen Atem, so beschreiben wir das, bevor es zur Handlung geht und seiner Leidenschaft Raum gibt. Langmut soll Teil deines würdigen Lebenswandels sein. Die Art und Weise, wie wir leben, langmütig, ist auch Teil unserer Kleidung. Und weil Gott selber so ist, darum sollen auch wir so sein. Langmut ist Teil dessen, was Gott selber ist. Wir sehen das auch bei Abraham, der geduldig war. In der Geschichte sehen wir es nicht immer so und Sarah ja auch nicht, aber in Römer 4, Vers 20 wird uns das geschrieben. Abraham war geduldig und er ist nicht in Unglauben gefallen, sondern wurde stark im Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Noah. In dieser Zeit war Gott unheimlich langmütig mit dieser Welt. Wahrscheinlich hat er viele Jahre, vielleicht sogar diese 120 Jahre Spanne, von der wir lesen, gebaut. Hat den Menschen gepredigt, er war selber sehr geduldig mit ihnen. Gott war vor allem sehr geduldig mit ihnen. Aber dann das Gericht. Langmut. Paulus war bereit, alles für seinen Herrn zu ertragen, alle Entbehrungen auf sich zu nehmen. Mit aller Geduld, mit aller Liebe auch verspottet zu werden, gesteinigt zu werden, geschlagen zu werden, wie er es in 2. Korinther 11 beschreibt. Er war bereit, alles für den Namen Christi auf sich zu nehmen. Langmütig, geduldig, nicht zurückzuschlagen. Demut, Sanftmut und Langmut. Kann man sich gut merken, zumindest noch. Noch gibt es DSL-Verträge, Demut, Sanftmut und Langmut. DSL, an dieser Stelle drei der grundlegend wichtigsten Eigenschaften eines Christen. Und damit gepaart, und sie ist letztlich das, wenn wir in den Text nochmal reinschauen, die Liebe, einander in Liebe ertragen. Sie wird an anderer Stelle auch das Band der Liebe beschrieben, die gewissermaßen in Kolosser 3 dieses Kleid zusammenhält. Das Band der Liebe. Alles soll davon geprägt sein, alles soll durch Liebe ertragen werden. Das ist die Art und Weise, die Liebe ist die Art und Weise, wie das alles geschehen soll. Ohne Liebe geht nichts. Aufgrund von Gottes Liebe sind wir fähig, den anderen zu lieben und zu ertragen. Weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in eure Herzen, schreibt Paulus. Und wenn diese Liebe wirklich da ist, dann sind wir fähig, den anderen zu lieben. Wenn der Hahn abgedreht ist, dann wird es schwieriger. Liebe ist nicht das, was wir in den meisten Fällen fühlen und deswegen sagen, ja gut, deswegen liebe ich zurück. Darum geht es nicht. Liebe ist diese Willensentscheidung, diese Bereitschaft zu opfern. Entgegen oft der eigenen Gefühle bereit zu sein, den anderen anzunehmen und wie es auch hier steht, ertragen. Petrus macht eine Parallele in 1. Petrus 4, Vers 8. Die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Dass wir nicht direkt sagen, jetzt hast du aber hier wieder diese Kleinigkeit und die kommt mal wieder auf die Strichliste. Nein, einfach ertragen und zu sagen, okay, er, sie konnte mich in der Situation gerade nicht lieben. Ich ertrage das in Liebe. Christus selbst war derjenige, der diese Liebe entgegengebracht hat. Christus selbst ist das Vorbild dieser Liebe. Der hat dich nicht vorher gefragt, du, was bist du denn bereit, mir zurückzugeben eigentlich? Komm, zähl mal auf, was schaffst du denn überhaupt in deinem Leben? Wäre Katastrophe für uns gewesen. Er ist selber gekommen, er hat das alles schon vollbracht, diese Liebe am Kreuz bewiesen. Christus ist das große Vorbild. So wie Christus, so auch wir. Ertragt einander, vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Christus euch vergeben hat. Die Liebe soll alles durchdringen. Und wir sehen, sie hängen irgendwo alle miteinander zusammen. Liebe, Demut, Sanftmut, Langmut. Es sind die grundlegenden Tugenden eines Menschen, der sagt, ich lebe mit Jesus. Und wir dürfen lernen, wieder neu darüber nachzudenken, was das wirklich praktisch bedeutet. Ich hoffe, mit einigen Beispielen, die uns zu denken geben. Aber manchmal fragen wir uns vielleicht so die Gemeinde, wo wir hier neben Leuten sitzen, die manchmal ganz komisch sind, ich mittendrin. Das ist so. Das ist Gottes Plan von Gemeinde. Epheser 1 bis 3 zeigt uns Gottes Plan von Gemeinde. Gott hat nicht, das klingt so komisch, das Beste dieser Welt erwählt, sondern Gott hat das Töricht dieser Welt erwählt. Diejenigen, die gesagt haben, ich bin wirklich so dumm und vertraue dem Kreuz. Die Torheit des Kreuzes. Diese Einfachheit. Aber diese Klarheit, dass wir es nicht schaffen können, sondern Christus. Bei ihm gibt es keine Fehler. Und der Herr, der bringt die zusammen, wie er das möchte. Auch den komischen Kauz, der hier vorne steht, der ist auch dabei. Mein Bruder Mike Leister, der hat einen Artikel mal geschrieben, wo er das so schön beschrieben hat. Er schreibt davon, dieses Rohmaterial, aus dem der Herr Jesus seine Gemeinde baut, ist in der Regel vom Ausgangsmaterial her alles andere als attraktiv. Es entspricht nicht den weltlichen Standards. In der Regel beruft Gott offenbar ganz bewusst Menschen, die Nachfolge, die dem menschlichen Standard nicht attraktiv sind. Irgendwo einen Makel haben. Und er sagt, bitte erlaubt mir einen drastischen Vergleich. Im Handel würde man es zweite Wahl nennen. In der Industrie würde man es Ausschuss nennen. Wenn der Herr aber ganz bewusst etwas tiefer greift und sich für die Jüngerschaft gezielt nach denen ausstreckt, die in der Welt sogar verachtet, belächelt oder verspottet werden, dann macht das unserem Herrn umso größere Ehre. 1. Korinther 1. Und warum tut er das? 1. Korinther 1, Vers 29. Damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Damit wir nicht stolz sagen können, weil ich so bin, wie ich bin, gehöre dazu, weil Christus getan hat, was er getan hat, gehören wir dazu. Das ist der Schlüssel. Und das alles, und das sind diese vier grundlegenden Eigenschaften, die führen zu einer Sache, und die macht Paulus deutlich in Vers 3, sie führen letztlich zur Einheit, sie sind grundlegend wichtig auch für unsere Einheit in der Gemeinde. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Frieden ist nochmal ein Aspekt, der hier mit reinspielt. Alles dient letztlich dazu, und Paulus befehlt es aber auch hier, dass wir uns befleißigen sollen, arbeiten sollen, alles dafür geben sollen, die Einheit nicht zu schaffen. Das sagt er nicht. Sie ist schon da. Schaut rein, was der Text sagt. Es ist eine Einheit des Geistes, die wir was? Bewahren sollen. Und das ist die letzte Eigenschaft, Einstellung, das Letzte, worauf wir achten sollen. Das Thema der Einheit wird immer wieder auch in dem Brief aufgegriffen. Paulus macht es in Kapitel 2 so deutlich, wenn er von der Einheit zwischen den Juden und den Heiden spricht. Das ist für uns heute normal. Ja gut, kann jeder in die Gemeinde kommen. Aber damals war das so richtig neu. Damals gab es nur die Synagoge, die Gemeinde der Juden gewissermaßen und Götter. Und auf einmal ist die Gemeinde in Christus entstanden und es durfte jeder dahin. Und das gab es. Vielerlei Streit und Probleme, und in Kapitel 2 sagt Paulus, da war dieser Zaun und er wurde weggetan durch das Blut Christi. Dieser neue Bund, woran wir heute Morgen noch denken werden, hat es allen möglich gemacht, zum Vater zu kommen. Befleißigt euch zu, was? Zu bewahren. Festhalten, bewachen, darauf bedacht sein, eifrig bemüht sein, sagen Luther und Schlachter. Hier geht es nochmal darum, alles zu geben. Dieses starke Streben danach, diese Einheit, die in der Gemeinde Christi letztlich auch weltweit geschaffen worden ist unter den Gläubigen, die Einheit des Geistes zu bewahren. Der Geist ist derjenige, der jeder bekommt, der mit Jesus Christus lebt, der sich bekehrt, der wiedergeboren wird. Und diese Einheit, die die weltweite Gemeinde hat, alle Gläubigen, die soll sich natürlich in der Ortsgemeinde widerspiegeln. Es geht nicht um organisatorische Einheit, dass wir uns einig sind, wie die Stühle auszusehen haben. Das hat am Ende auch was damit zu tun, wenn man das weiterdenkt. Aber hier geht es in erster Linie darum, dass wir diese innere Verbundenheit haben in Christus durch den Geist. Dass wir eine gleiche Ausrichtung haben durch das Evangelium. Und in dieser Einheit zusammenleben und sagen, wir sind die Gemeinde hier. Wir wollen das, was wir mit anderen Christen weltweit zusammen haben, die Einheit des Geistes, hier auch praktisch leben. Wie wir miteinander umgehen. DSL. Demut, Sanftmut, Liebe. Es ist die Einheit, von der gesprochen wird, die nicht aus uns selbst kommt, die wir nicht schaffen müssen, sondern die wir bewahren durch den Geist. Ja, wenn wir hinausschauen in die Welt, da wird die Einheit versucht, durch Gesetze zu halten, dass wir Einheit irgendwie zusammenkriegen, es werden Konferenzen, Gremien, Handelsabkommen geschaffen, dass irgendwie Einheit und Frieden da steht. Und das ist sicherlich auch gut. dass man sich abspricht, wie es funktioniert. Aber es wird niemals eine Form dieser Einheit sein wie die weltweite Gemeinde Christi. Und diese Einheit des Geistes, meine Lieben, die existiert. Und sie wird gefestigt durch Demut, durch Sanftmut und durch Liebe, die wir einander entgegenbringen. Das, was wir in den ersten drei Kapiteln als Einheit oder als Gemeinde auch gelehrt bekommen haben, haben wir natürlich jetzt nicht durchgelesen, das soll praktisch werden in all den Bereichen, die dann auch hineingehen in die kleinsten Zellen dieser Gesellschaft, in die Ehe, in die Familien. Und das ist das Bestreben eines Gläubigen, sagt Paulus. Setzt alles daran, diese Einheit zu schaffen, nicht zu schaffen, sondern zu bewahren. Und er sagt hier, wenn wir nur mal reinschauen, wie das noch möglich ist. Es ist eine weitere Eigenschaft. Durch das Band des Friedens. Links von mir steht hier was von Frieden. Das ist was sehr Aktives, was da steht. Dass wir uns auf die Jagd begeben. Ja? Suchen und jagen. Und Paulus sagt hier, hey, dieses Band der Frieden, diese heilige Schnur Gottes, die alles das verbindet, dass wir diesem Frieden untereinander nachjagen, dass wenn irgendwo wir sehen, dass durch Worte oder Taten Unfrieden entstehen kann, dass wir auf den anderen zugehen und das versuchen zu klären. Dass wir so Liebe praktisch werden lassen, indem wir auch in diesen Situationen, wo der andere eine andere Meinung hat, ertragen können. Und dass wir selber sagen, okay, das ist eine tolle Meinung. Ich habe auch eine Meinung, ich glaube, die ist auch gut, aber daran entscheidet sich nicht. Dass wir demütig bereit sind, auch den unteren Weg zu gehen. Dass wir geduldig mit dem anderen sind und wenn uns auch in Gesprächen mal so richtig einer mit Worten was sagt, diese Langmut an den Tag legen kann. Und diesen Zorn zurückhalten. Und das in Liebe zudecken kann. Das ist der Wunsch, den Paulus hier zum Ausdruck bringt. Dass er an dieser Schlüsselstelle sagt, die Lehre, die muss ins Leben kommen. Und er beschreibt, wie dieses Leben in grundsätzlichen Tugenden aussieht. Und geht dann in ganz viele Details rein. Es ist keine Zeit, das zu lesen. Wenn ihr das möchtet, lest nochmal die drei Kapitel gerne, weil da alle wichtigen Bereiche des Lebens abgebildet werden. Wie es in der Gemeinde, in der Gesellschaft, in der Familie und auf der Arbeit auszusehen hat. Und natürlich auch in unserem Kampf, der geistlich ist. Und so hoffe ich und wünsche mir, dass wir uns befleißigen, wie es heißt, dass wir alles dran setzen, diese Einheit zu bewahren. Dass wir aufeinander zugehen, offen miteinander umgehen, miteinander klären und dieses Band des Friedens wirklich als das sehen, was dieses heilige Band Gottes ist, was er geschaffen hat, der Gott des Friedens selber. Und so hoffe ich, dass wir durch diese Aspekte, die wir heute Morgen gehört haben, erinnert worden sind an das wichtige Thema, das, was wir hören, was wir wöchentlich hören, dass es ins Leben kommen muss. Und Paulus sagt, wie das, in welcher Art und Weise, in welchen Merkmalen das grundlegend wichtig ist. Demut, Sanftmut, Langmut, Liebe, Einheit. Dass wir diese zwei Aspekte über den würdigen Lebenswandel vielleicht ein Stück weit behalten können. Erstens den Aufruf und zweitens die Merkmale, wie das aussieht. Wandelt würdig nach dem, wie du berufen bist. Wenn Christus dein Herr ist, bist du Christ. Und das nicht nur sonntags, sondern in allen Lebensbereichen. Und jetzt gehe los. Gehe los. Und setze Stück für Stück um. Dass wir um die Segnungen wissen, die Vorrechte, die Privilegien, die wir als Gemeinde Gottes haben. Dass wir eines Tages das Erbe empfangen werden, weil wir Miterben sind. Und bis dahin diesen würdigen Lebenswandel an den Tag legen. Von montags bis sonntags. Von sonntags auf montags. Von morgens bis abends. 24-7, das wäre natürlich das, was perfekt wäre. Aber das soll mir anstreben. Wandelt würdig, wie Christus dich gerufen und berufen hat, als Christ zu leben in dieser Welt. Amen.